Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mitterrand Brand, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe: Lukaschenko an die Regierung. Strom von Anträgen auf Vergünstigungen beunruhigt mich. Belarus beabsichtigt, die Lieferungen von Maschinen an den Sudan zu steigern. Gedenkveranstaltung für den Helden der Sowjetunion, Gulam Jakubow, fand in Minsk statt. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehende.
Aktuellste aus Belarus.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Besprechung mit der Führung des Ministerrates einberufen und gesagt, dass der Strom von Anträgen auf Vergünstigungen und Vorschlägen zur Umschuldung von Verbindlichkeiten ihn sehr beunruhigt. So hat die Regierung beispielsweise einen Entwurf für einen Erlass zur Umschuldung von Unternehmen der Zementbranche vorgelegt. Offen gesagt, beunruhigt mich dieser Strom von Anträgen auf Vergünstigungen, besonders mit der Ernennung des neuen Premierministers. Ich möchte nicht daran denken, dass Sie, Alexander Turchin, auf diese Weise eine neue Politik einleiten. Hier geben, dort geben. Es ist doch klar, es gibt Kursdifferenzen und so weiter. Wenn jemand als Direktor ein Unternehmen übernimmt, soll er sich anstrengen und arbeiten. Und Sie sprechen von irgendwelchen Vergünstigungen, Zuschüssen aus dem Haushalt und so weiter. Sie erklären mir blumig, wie man dem Betrieb doch entgegenkommen könnte. Meine Sorge ist, dass die Regierung einen solchen Kurs eingeschlagen wird, dass sie unbedingt jemandem helfen wird, Schulden zu begleichen. Mag sein, dass manchem geholfen werden muss, wenn es dem Staat nützt. Aber das sollte bei uns nicht ausufern. Deshalb fordere ich sehr häufig die Stellungnahmen sowohl des Komitees für Staatskontrolle als auch des Vorsitzenden der Nationalbank zu der einen oder anderen Frage ein, damit wir eine einheitliche Linie verfolgen. Denn der Premierminister ist neu, doch der Präsident ist noch der Alte. Und die Linie gibt der Präsident vor. Daran müssen sich alle halten.
Premier neu, aber Präsident у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Belarus beabsichtigt, die Lieferungen von Maschinen an den Sudan zu steigern. Das belarussische Umweltministerium ist für die Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit drei Ländern verantwortlich, darunter der Sudan. Wie das Ministerium mitteilte, begann der erste Arbeitstag des Besuchs der Delegation der Republik Sudan in Minsk anlässlich der 5. Sitzung der gemeinsamen belarussisch-sudanesischen Kommission für Zusammenarbeit mit einem Besuch des Minsker Traktorenwerks. Die Delegation machte sich mit dem Produktionssortiment des Werks vertraut und besuchte das Museum für Industrie und Arbeitsraum des MTZ. Im Verlauf der Gespräche unterstrichen beide Seiten die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und bestätigten die Vereinbarungen, die Lieferungen von Maschinen im Laufe des Jahres 2026 auf bis zu 200 Einheiten zu erhöhen.
Sozialbereich.
Am Vorabend des 81. Jahrestages des Sieges im Russen-Vaterländischen Krieg fand in der Mittelschule Nummer 36 namens Gulam Jakubow in Minsk eine Gedenkveranstaltung zu Ehren des gefallenen usbekischen Soldaten statt. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Usbekistan in Belarus, Ahmadullah Nazarov, betonte die Bedeutung des Gedenkens an die Helden. Es erfüllt mich mit großer Stolz und Freude, dass man hier im fernen Belarus meinen Landsmann Gulam Jakubow so ehrt und achtet. Er war ein junger Mann, genau wie die Schüler, die heute an dieser Veranstaltung teilnehmen. Doch er musste sein Leben lassen, als es gerade erst begann, sagte der Botschafter. Usbekistan, das damals 6 Millionen Einwohner hatte, mobilisierte rund 2 Millionen Soldaten. Mehr als 500.000 von ihnen fielen, über 800 wurden verwundet und 60.000 kehrten als Kriegsinvaliden zurück. Wir sind sehr dankbar, dass das an den Gedenken an unsere Vorfahren in Belarus so hoch gehalten wird. Im Namen meines Volkes möchte ich unseren belarussischen Freunden dafür danken, dass sie die Erinnerung an unsere Helden bewahren, erklärte der Diplomat. Der erste stellvertretende Generalsekretär der GUS Igor Petrischenko betonte, dass Belarus aller Gedenke, die auf seinem Boden gefallen sind, verehren den Heldentum all jener, die gemeinsam gekämpft und die Festung Pest, Moskau, Leningrad sowie viele andere Städte und Dörfer gegen den Feind verteidigt haben. Wir setzen die Suche nach denjenigen fort, die in jenen schrecklichen Jahren ihr Leben verloren haben, sagte er. Igor Petrischenko rief dazu auf, das Andenken an den Heldentum unserer Vorfahren zu bewahren und Gesichtsfälschungen entschieden entgegenzutreten. Wir müssen der Geschichtsfälschung widerstehen, die in westlichen Ländern immer mehr um sich greift. Die große Leistung unseres Volkes darf nicht aus unserem Gedächtnis getilgt werden. Wir müssen diese Erinnerung in unseren Herzen bewahren und an künftige Generationen weitergeben, so der erste stellvertretende Generalsekretär der GUS.
Kurz zum Sportgeschehen.
Belarussische Sportler haben bei den internationalen Wettbewerben im Kunstturnen Pokal des verdienten Trainers der Sowjetunion Wladimir Guganidze 10 Medaillen gewonnen. Das Turnier fand in Odessa bei Moskau statt. Die belarussische Mannschaft errang dabei 2 Gold, 5 Silber und 3 Bronzemedaillen. Im Wettbewerb der Frauengruppen siegten Valeria Kapitules, Viktoria Kapitules und Vera Spak. Den zweiten Platz im Frauenduett belegten Anna Kalanitskaya und Valeria Michejczyk. In derselben Disziplin bei den Männern rundeten Igor Emeljanenko und Roman Lasyuk das Siegerpodest ab. Bei den Junioren U20 gewannen unsere Ksenia Stefanchik und Juri Czernyavsky Gold im Mixed. Silber holte das Trio Polina Belenkova, Alexander Haptunovic und Maria Rusina. Ebenfalls den zweiten Platz errichteten der Hebis Palikova und Ivan Lysenkov, Gleb Gabatsky und Arseniy Yevtuchovic sowie Platon Gurda und Nikita Berlin. 2 weitere Bronzemedaillen wurden in den Duett-Wettbewerben der Mädchen U16 und U18 errungen. Die 3. Plätze in ihren Altersklassen belegten Jelisaweta Radionova mit Vasilisa Trus sowie Polina Kuksa mit Ekaterina Fedorakova. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Bilder und anderer Quellen vorbereitet. Irina Brandt, Minsk.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne, als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden: www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Понад вёской вёсочкой, понад вёской вёсочкой стелится туман. Конюшина спелая, конюшина спелая дорит свой дурман. у птушиным гомоне, у птушиным гомоне, в спевах соловья. Про тебе николи, про тебе николи не забуду я, Васильки Рамонки, небесов плынь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не погаснет до тебе моя любовь. Васильки Рамонки, небесов плынь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не погаснет до тебе любовь.
Понад вёскай вёсачкай, понад вёскай вёсачкай запяє гармон. У руце трымаю, у руце трымаю я твою долонь.
І птушини гоман, і птушини гоман повяншає нас под вербой густою. Под вербой густою у весновий час.
Васильки Рамонки і небесов
плинь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не погасне до тебе моя любов. Васильки Рамонки небесов плынь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не погасне до тебе любов. Шиним гомані в співах солов'я. Про тебе ніколи, про тебе ніколи не забуду я, Васильки Рамонки, небесов плинь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не до тебе моя любовь. Васильки Рамонки, небесов плынь, не кране почуття у горкая полынь, ветер сум развеє водором лугов, не погасне до тебе любовь, не погасне до тебе.
Welcome to Belarus. This is Minsk on air.
你好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
استمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья.
Сердечні вітали на фанах Радіо Білорусь.
Щире вітаем у ефіры радыё Беларусь.
Пунцовой ружей небо край. Сон растане, и ты зникаешь опошней зоркой. А я молю, ты не взлетай. А ветер на вольницу принесе сдаля мяне. Лишь ты, тебе согрею я, и от твоей пошоты без крылов узлячу. Скажи, ты сможешь ты меня почуть?
Только. Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle. Im Studio Irena Brandt. In der Sendung Hörerclub geht es über die Post von Ihnen oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Liebe Freunde, zusammen mit Nastja Werner bekommen wir wöchentlich Ihre Briefe, E-Mails und Antworten auf unsere Fragen. Es ist wirklich angenehm, Ihr Feedback zu erhalten. Heute erfahren wir mehr über Straßenbahnen in Mitteldeutschland dank dem Kurzbericht von unserem treuen Hörer Michael Lindner. Auch werde ich euch kurz etwas über den öffentlichen Nahverkehr in Belarus berichten. Nun, was Michael geschrieben hat.
Da hat uns der Briefträger was mitgebracht. Frische Post der Woche.
Straßenbahnen in Mitteldeutschland. Das gesamte Straßenbahnnetz Mitteldeutschlands, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt umfasst etwa mehr als 730 Kilometer und verteilt sich sehr unterschiedlich auf die Städte der drei Bundesländer. Thüringen verfügt dabei mit rund 240 Kilometer über das zweitlängste Streckennetz, verteilt auf die fünf Städte Gera, Jena, Erfurt, Gotha und Nordhausen. Alle Verkehrsbetriebe haben in den vergangenen Jahren ihren Fahrzeugpark schrittweise modernisiert, so auch in meiner Heimatstadt Gera. Die jüngste Errungenschaft sind hochmoderne Straßenbahnen von Stahlerei aus der Schweiz, von denen die Gera Verkehrsbetriebe gleich neue Fahrzeuge bestellt haben. Die neuen Bahnen des Typs TINA, total integrierter Niederflurantrieb, stehen für barrierefreien und komfortablen Nahverkehr mit zeitgemäßer Ausstattung sowie hoher Kapazität. Sie sind durchgängig Niederflur auf hohen Fahrgastkomfort ausgelegt und verfügen über geräumige Multifunktionsbereiche. Damit tragen sie maßgeblich dazu bei, den öffentlichen Personennahverkehr in Gera zukunftsfähig auszurichten. Derzeit werden die neuen Fahrzeuge noch für den fahrplanmäßigen Einsatz vorbereitet und getestet. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die neuen Bahnen durch Gera rollen und für Staunen sorgen. Anfang Mai 2026 traf die erste moderne Bahn per Zug im Bahnhof Gerhardshützen ein und wurde über eine eigens errichtete Rampe auf das GVB-Gleisnetz gebracht. In den kommenden Monaten folgen die weiteren Fahrzeuge. Für Straßenbahnfans war das Entladen der Bahn ein faszinierendes Spektakel, da nicht alles auf Anhieb reibungslos klappte, bis die Bahn auf festen Gleisen stand. Michael Lindner.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Lieber Michael Lindner, danke für deine E-Mail. Deine Briefe sind wie immer spannend und lehrreich. Dank dir erfahren wir in unserer deutschen Redaktion viel Neues und Interessantes. Herzlichen Dank für deine Bemühungen. Wir freuen uns schon auf viele weitere Geschichten. Und nun ein paar Worte zum öffentlichen Nahverkehr in Belarus. Unser Land verfügt über ein gut ausgebautes, kostengünstiges öffentliches Verkehrssystem. Es bildet das Blockademobilität sowohl in den Städten als auch zwischen Regionen. In Städten dominieren Busse, Trolleybusse und Taxis, während Minsk noch eine moderne U-Bahn bietet. Für Intercity-Verbindungen sind Bahnen der belarussischen Eisenbahn und Busse. Im Land gibt es 20 große Bahnhöfe mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und einem umfassenden Serviceangebot für Fahrgäste. Auch an den Bahnhöfen in Städten und Ortschaften wird ein guter Service geboten. An kleineren Bahnhöfen gibt es Fahrkartenschalter und Verkaufsstände. Es ist dann zu merken, dass in Belarus Straßenbahnen nur in 4 Städten verkehren, in Minsk, Vitebsk, Novopolotsk und Mosel. Für diejenigen, die den Komfort eines Autos bevorzugen, gibt es 2 Mietoptionen. Die erste, klassische Anmietung, Abholung und Rückgabe des Fahrzeugs in der Filiale der Autovermietung mit täglicher Abrechnung. Auch gibt es Carsharing. Das Fahrzeug wird über eine App lokalisiert, die Miete gestartet und minutengenau bezahlt. Gemeinschaftsfahrzeuge verfügen seitlich über einen QR-Code, mit dem das Auto entriegelt und die Fahrt begonnen wird. Interessante Tatsache: In Belarus gibt es 10 Flusshäfen. Die Wasserstraßen sind auf den Flüssen Dnieper, Berezina, Soj, Pripyat, Westliche Dwina, Neuman, Muchowitz und dem Dnipropetrovsker Kanal befahrbar. Der Passagierverkehr auf dem Wasser ist heute jedoch wenig gefragt. Dafür erfreuen sich Wassertouren in der warmen Jahreszeit großer Beliebtheit. Auf den berühmten Augustowski Kanal verkehrt zudem ein Flussbahn für 12 Passagiere. Sie ist beweglicher als ein Motorschiff, bewältigt Schlüssen besser und ist leiser. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fortbewegung in Belarus ohne eigenes Auto dank eines gut ausgebauten Netzes aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Mobilität-Apps und modernen Dienstleistungen einfacher denn je ist, angepasst an unterschiedliche Bedürfnisse vom Alltag bis zu besonderen Anlässen.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Vielleicht haben Sie Fragen an uns zu unserer Arbeit oder zu unserem Land Belarus. Senden Sie uns Ihre Fragen per E-Mail. Wir werden sie gerne in den nächsten Sendungen beantworten.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Herzlich willkommen bei Hörerclub. Ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir freuen uns sehr auf Ihre Briefe und begrüßen jeden einzelnen davon, auch wenn Sie Kritik und Anmerkungen vorzubringen haben. Wir schätzen Ihre Offenheit sehr. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre Karussellkarten. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio-belarus@tvr.by. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Hasne für Minsk, Republik Belarus. Danke, dass Sie Radio Belarus treu bleiben. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Sie schreiben uns in unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Wir nehmen Ihre Post stets mit viel Herz entgegen und erwidern sie jede Woche in der Sendung, wo die Kommunikation mit den Hörern ganz groß geschrieben wird. Wir laden alle Freunde von Radio Belarus herzlich ein, uns im Hörerclub Gesellschaft zu leisten.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Таємничий, невідомий.
Про нове ми маримо по ночах, про місце на відлеглості від дому.
Де всі події мають певний час. Нехай усім мандровникам пощастить.
Душою відчуваємо кожен з нас частинку самобытності не стратить.
Країна щирих людей, земля славутих подей, поветры вера, надея, каханье в сердцах. Родимый сон надарить, и ты, кто стольный любить, ядная тонкая нить, что не порвет.
Нашим талисманом станет бусел, с пешотой мы вертаемся сюды, до нашей родной мати Беларуси. Самый смачный хлеб на всей земли, крыничная вода наполнит силой, головное, что стоили, смогли, мы сутность заковали белым крылом.
Краина ширых людей, земля славутых подей, поветры вера, надея,
каханье в сердцах, родимый зорко горит, и ты, кто стольный любить, ядная тонкая нить, что не порвется.
Краина ширых людей,
Yeah.
Ехал я по Беларуси, а наукол боли лясы. Шарадой летели гуси вздолж дорожной полосы. Был и в городе Парижи, Вену, Рим, Берлин споткал. Били в шкло дожди и стюжи, дымой крайне не чакал. Зраночку кручу, вараночку, тисну то на тормоз, то на газ. А вертаюся до дому с хваляваной кожный раз. А вертаюся до дому с хваляваной кожный раз. Тут шака имя не мать, его до клеток луговых. И буслы на все нажати, и дубрав спел вековых. Сумую коля хаты я, притулюсь березком под окном. Знов збираюся в дорогу, до сустречи родный дом. Знов збираюся в дорогу, до сустречи родный дом. Зраночку кручу, бараночку, тисну то на тормоз, то на газ. А вертаюся до дому с хваляваной кожный раз. Посумую коля хаты я, притулюсь пероском под окном. Знов збираюся в дорогу, до сустречи родный дом. Знов збираюся в дорогу, до сустречи родный дом. Василькова я.
Сонце шир полем, серцу любий квітень сад і спокойну бров. Як же край мой не любить, водер луга не вдихать, із криниці не попить, зорні зустракать. Як же край мой не любить, тут душой не спочивать, без його мені не прожить. Песни не співать. Басанож, а за село вийду раніцю спаткать. Трави розні, я святлом з древним зіхотять. Як же край мой не любить, водер луга не дихать. Із криниці не попить, зорі не зустракать. Як же край мой не любить, тут душа живать, без його мені не прожить, пісні не співать. Там трава і там і тут, шмат побачить ти поспів, пригажей за родний кут, край мой не любить, водер луга не вдихать, із криниці не попить, зорні зустракать. Як же край мой не любить, тут душой не спочивать, без його мені не прожить, пісні не співать. Thank you.
kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm des Erbe.
Hier spricht Radio Belarus. Am Mikrofon ist Nastja Werner. Herzlich willkommen bei der Sendung Das Erbe. Der 9. Mai ist für Belarus ein besonderes Datum, an dem auf der einen Seite die schmerzliche Erinnerung an den Krieg und auf der anderen Seite die große Freude über den Sieg stehen. Heute sprechen wir über einen Ort, der zum Symbol für beides geworden ist, die Festung Brest. Es ist eine Chronik des Heldentums, in der das Blutvergießen und der Schmerz der ersten Tage für uns zu einem großen Sieg wurden. Der Bau der Festung an der Stelle der mittelalterlichen Burg begann im Jahr 1833 und wurde 1842 abgeschlossen, als über der Verteidigungsanlage des Russischen Reiches die Festungsfahne gehisst wurde. In früheren Zeiten gewannen Flussmündungen an wirtschaftlicher und militärstrategischer Bedeutung. So war es auch an der Stelle, an der der Fluss Muchowez und den Fluss Westlicher Bug mündet, am Tiraspol-Tor der Festung Brest. Was die mittelalterliche Burg von Brest betrifft, so wird sie im Inventar von 1566 recht ausführlich beschrieben und stellte bereits damals eine für jene Zeit typische Verteidigungsanlage dar. Die Burg bestand aus 5 Holztürmen, einer Verteidigungsmauer und mehreren Gebäuden innerhalb des Burghofs, von denen ein Teil aus Stein errichtet war. Die Burg wurde mehrfach umgebaut. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Brest-Litowsk infolge der Teilungen des Polen-Litauens Teil des Russischen Reiches, das unverzüglich mit der Planung der Verteidigungsanlagen an seinen neuen Grenzen begann. Im Jahr 1832 befahl Zar Nikolai I. den Bau fester Befestigungsanlagen. Nach dem Entwurf von Oppermann sollte die künftige Zitadelle der Festung auf der zentralen Insel liegen, genau dort, wo einst Berestier und später Brest-Litowsk stand. Als offizieller Beginn der Bauarbeiten an der Festung gilt der 6. Juni 1833, als die Erdarbeiten begannen. Im Jahr 1842 bestand die Festung aus einer Zitadelle und 3 Verteidigungsanlagen. Die Zitadelle hatte 2 Meter dicke Mauern und lag auf einer Insel, die von den Flüssen Muchowez und Westlicher Bug gebildet wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das neue Brest zu einer gewöhnlichen Kreisstadt des Russischen Reiches geworden. In ihrer mehr als 180-jährigen Geschichte war die Festung Brest Zeugin und Akteurin vieler bedeutender Ereignisse. 1863 war die Garnison der Festung an der Niederschlagung des Aufstands von Kastuj-Kalinowski beteiligt. 1915, im Verlauf des Ersten Weltkrieges, wurde die Festung von den Truppen des Kaisers besetzt. Bei ihrem Rückzug wurde sie von russischen Truppen teilweise gesprengt. In 3 Jahren wurde im Weißen Palast der Festung der Frieden von Brest unterzeichnet, ein Friedensvertrag zwischen dem Russischen Reich und Deutschland. Die Festung befand sich bis zum Jahresende in deutscher Hand. Nach dem Ersten Weltkrieg galt die Festung Brest nicht mehr als ernstzunehmendes Hindernis für militärische Operationen. Sie wurde von den polnischen Behörden als Kaserne, Militärlager und politisches Gefängnis genutzt. Hier verbüßten Staatsverbrecher ihre Strafe. 1919, mit der Gründung der Weimarer Republik in Deutschland und dem Rückzug der Deutschen, fiel Brest in die Hände der Polen. Ein Jahr später, im August, wurde die Festung Brest im Verlauf des sowjetisch-polnischen Krieges von der Roten Armee im Sturm eingenommen. In Brest hält sich die sowjetische Herrschaft 18 Tage lang. Im Jahr 1921 ging die Festung gemäß dem Friedensvertrag von Riga an Polen über. Hier wurden Einheiten des 9. Korps der polnischen Armee stationiert. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges verteidigte die polnische Garnison der Festung diese vom 14. bis zum 16. September gegen die vorrückenden Truppen der Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 und bereits am 13. desselben Monats stand die Wehrmacht vor den Mauern der Festung Brest. Das Kommando über die Verteidigung hatte Konstantin Plesowski, ehemaliger Stabsrittmeister der russischen kaiserlichen Armee und nun polnischer Brigadegeneral. Die Verteidiger der Festung bereiteten sich so gut auf die Schlacht vor. Nachdem er mehrere Angriffe abgewehrt hatte, beschloss Plesowski, den Widerstand aufzugeben und sich nach Tiraspol zurückzuziehen. Am 17. September 1939 nahmen deutsche Truppen die Festung Brest ein. Nach der Vereinbarung mit den sowjetischen Truppen wurde Brest am 22. September 1939 als Teil von West-Belarus wieder der Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik angegliedert und wurde zur Bezirkshauptstadt. Zwei Jahre später führte Gudrian einen Blitzkrieg gegen die sowjetischen Soldaten der Festung durch. Am 22. Juni 1941 begann der große Vaterländische Krieg.
Das Land unter weißen Kugeln.
Die Festung Brest war eine der ersten, die den Angriff der nationalsozialistischen Invasoren abbekam und hielt über einen Monat lang unter vollständiger Einkreisung die Verteidigung aufrecht. Am Vorabend des großen Vaterländischen Krieges waren in der Festung Brest Einheiten der 6. und 42. Infanteriedivision, der 17. Grenzkommando Rotes Banner, das 132. Einzelbataillon der Konvoitruppen des NKWD, Einheiten unter Bezirkskommando sowie Militärkrankenhäuser stationiert. Dort lebten etwa 300 Familien von Kommandeuren. Die Einheiten und Untereinheiten waren nicht kampfbereit aufgestellt und nahmen keine Stellungen an den Grenzlinien ein. Als am 22. Juni um 4 Uhr morgens 15 Minuten Artilleriefeuer auf die Festung eröffnet wurde, kamen Hunderte von Soldaten und Kommandanten ums Leben. Lagerhäuser und die Wasserversorgung wurden zerstört, die Kommunikation unterbrochen und Gruppen von Soldaten der Festungsgarnison waren voneinander abgeschnitten. Dank ihres hartnäckigen Widerstands gelang es am Morgen des 22. Juni etwa der Hälfte der Besatzung, die Festung zu verlassen, mehrere Kanonen und leichte Panzer abzuziehen und die ersten Verwundeten zu evakuieren. In der Festung blieben etwa 4000 sowjetische Soldaten zurück. Eingekesselt und unter akutem Mangel an Munition, Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser bewiesen die Soldaten der Brester Garnison außergewöhnliche Standhaftigkeit und Tapferkeit. Bis zum 30. Juni, als der Generalangriff auf die Festung stattfand, wurden an allen Befestigungsanlagen der Festung erbitterte, blutige Kämpfe ausgetragen. Etwa 7000 Menschen wurden von den nationalsozialistischen Besatzern gefangen genommen. Einzelne Soldaten leisteten weiterhin Widerstand. Es ist sicher bekannt, dass Major Pjotr Gavrilov der letzte von ihnen war. Er wurde am 32. Tag des Krieges, am 23. Juli 1941, gefangen genommen. Die Mauern der Festung wurden zur Leinwand für zahlreiche Botschaften, die Soldaten in den letzten Augenblicken vor ihrem Tod hinterlassen hatten. Die bekannteste davon war die Inschrift »Ich sterbe, aber ich gebe nicht auf. Abschied Heimat«.
Das Land unter weißen Kugeln.
Im Jahr 1956 wurde das Museum zur Verteidigung der Festung Brest gegründet. Der Gedenkkomplex wurde von einem Künstlerkollektiv geschaffen, dem die Bildhauer Andrei Bembel und Wladimir Bobel sowie die Architekten Wladimir Krol, Viktor Wolczek, Valentin Sankovic, Juri Kasakov, Oleg Starovic und Grigori Sisoev angehörten. Die kreative Gruppe wurde vom Volkskünstler der Sowjetunion, dem Bildhauer Alexander Kobalnikow, geleitet. Heute ist der Gedenkkomplex Brester Heldenfestung das größte Denkmal im posowjetischen Raum, das an den Mut und die Standhaftigkeit während des großen Vaterländischen Krieges erinnert. Hier kann man die erhaltenen Festungsanlagen, Ruinen und Skulpturengruppen besichtigen, sowie die Museen und Ausstellungen der Festung Brest besuchen. Jedes Jahr am 22. Juni findet in Brest eine Nachstellung des letzten Tages in Friedenszeiten statt und zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs um 4 Uhr morgens ertönt in der Festung ein Metronom und es wird eine Trauerkundgebung abgehalten. Unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass die heutige Sendung inhaltlich reichhaltig war. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Himmel über dem Kopf. Mit Ihnen war Moderatorin Nastja Werner. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Historisches und kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Der große Vaterländische Krieg war ein blutiger Krieg. Das war der grausamste und verheerendste Krieg in der Geschichte von Belarus. drei Jahre der faschistischen Okkupation, mehr als 200 zerstörte Städte, ca. 9000 verbrannte Dörfer. Jeder Dritte hat bis zum Sieg nicht überlebt. Und heute tun diese Wunden Belarus weh. Und heute gedenkt man in fast jeder Familie der Verwandten, die den Krieg durchgemacht haben. Und jener, denen der Krieg das Leben gekostet hat, und verehrt sie. Der große Vaterländische Krieg war ein Volkskrieg. Wir zollen Hochachtung denen, die uns mit Aufgebot aller Kräfte den Sieg näher gebracht haben. An der Front, im Untergrund, in Partisanenabteilungen, im Hitlerland. Sie verdammten den Krieg, aber sie glaubten an das Beste. Sie starben, aber ergaben sich nicht. Sie kämpften für friedliches Leben auf ihrer Erde. Ihre Heldentat ist eine Lehre für die nächsten Generationen. Belarus hat sich die Lehre eingeeignet. Wir wissen den Frieden zu schätzen. Wir wünschen ihnen Frieden.
Солдаты с кровавых непришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Sind auf den Wellen von Radio Belarus.
Шукає кут, а ось маю щастя.